Schön. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf unsere heutige Sondersitzung der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung zur Anhörung der beiden Verkehrsminister hiermit eröffnen und darf sehr herzlich bei uns begrüßen die beiden Minister, den Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hier in Berlin im Saal, den französischen Minister Herr Philippe Tabarot, der zusammen mit den französischen Kollegen aus der Assemblée Nationale in Paris uns zugeschaltet ist, und Ihnen beiden sehr herzlich danken, dass Sie diesen Termin möglich machen, dass Sie diese Anhörung und den Austausch zur grenzüberschreitenden Mobilität zu den Verkehrsthemen im deutsch-französischen Verhältnis heute Vormittag möglich machen und uns dafür zur Verfügung stehen. Dafür vorneweg ein herzliches Dankeschön. Ich begrüße hier in Berlin alle im Saal anwesenden deutschen Mitglieder der DFPV sowie alle aus der Assemblée Nationale in Paris oder individuell zugeschalteten Mitglieder und freue mich auf den Sitzungsverlauf. Und liebe Brigitte, gebe zu dir nach Paris.
Grand merci, cher Yannick Bourri, chers collègues allemands, chers collègues français. Un grand merci pour votre présence ce matin, que ce soit en présentiel ou par visio, pour cette séance extraordinaire de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et mes remerciements tout particuliers vont à nos ministres.
Natürlich danke ich den Ministern Philippe Tabarot und Patrick Schnieder, ganz besonders. Philippe Tabarot, der französische Verkehrsminister, ist hier an meiner Seite. Patrick Schnieder ist in Berlin im Saal. Vielen Dank, dass Sie anwesend sind. Als Abgeordnete habe ich vor etwas mehr als einem Jahr, März letzten Jahres, einen Bericht eingereicht zu den Herausforderungen, zu den Empfehlungen für die Grenzregionen eingereicht in Frankreich. Und das zentrale Problem, das aus allen Anhörungen hervorgegangen ist, war die Mobilität. Als Abgeordnete aus dem Elsass ist das natürlich eine Frage, die mich ganz besonders betrifft und mir am Herzen liegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Thema, das die gesamte deutsch-französische parlamentarische Versammlung betrifft. Wir haben ja auch verschiedene Vorlagen, die am 1. Dezember eingereicht wurden letzten Jahres, um den Nachtzug Paris-Berlin über Straßburg aufrechtzuerhalten. Und ich möchte Ihnen, meine Herren Minister, danken, dass Sie in Ihrem, bei Ihrem vollen Zeitplan sich die Zeit nehmen. Ich weiß, dass Philippe Tabarot gleich dann im Anschluss nach Brüssel muss. Und deshalb möchte ich mich auch gar nicht zu lang fassen. Wir freuen uns, dass Sie da sind, und wir freuen uns auf den Austausch.
Herzlichen Dank, liebe Brigitte. Und dann steigen wir damit in die Anhörung ein. Und ich erteile zuerst für ein Eingangsstatement von 4 Minuten Herrn Bundesminister Schnieder das Wort.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender des Vorstands der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, lieber Herr Minister Tabarot, lieber Philipp, sehr geehrte Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung. Für mich ist das ein Wiedersehen, weil ich selbst einmal Mitglied dieser deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung war. Und mir liegen die deutsch-französischen Beziehungen deshalb auch sehr am Herzen. Mobilität und die Möglichkeit, sich frei von einem Land zum anderen bewegen zu können, das sind Kernthemen des europäischen Projekts. Wir brauchen gute Verkehrsverbindungen, um zu reisen, um zu pendeln, aber auch mittlerweile, um die militärische Mobilität sicherstellen zu können, die ebenfalls auf grenzüberschreitende Korridore angewiesen ist. Und natürlich brauchen wir auch grenzüberschreitende Bahnverbindung. Sehr schönes Beispiel, das der Vorsitzende und die Vorsitzenden schon erwähnt haben, ist die direkte Zugverbindung, die seit Dezember 2024 täglich zwischen Berlin und Paris fährt, die außerordentlich gut ankommt. Und auch der Nachtzug ist beliebt. Darum freut es mich sehr, dass die Nachtzugverbindung zwischen Berlin und Paris von einem neuen Anbieter fortgesetzt wird. Solche Angebote bringen die Menschen zueinander und sie verbinden unsere Länder. Mir ist wichtig, dass wir uns regelmäßig begegnen und austauschen, so wie mein Kollege Philippe Tabarot und ich das häufig machen. Wir haben uns noch diese Woche in Luxemburg getroffen und dort auch gemeinsam Vorschläge unterbreitet. Meine Damen und Herren, Frankreich und Deutschland als große Industrienationen mit starker Automobilwirtschaft tragen gemeinsam eine besondere Verantwortung. Wir wollen Mobilität für alle sichern. Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft stärken und gleichzeitig unsere Klimaziele erreichen. Gerade deshalb müssen wir gemeinsam vorangehen und europäische Lösungen entwickeln statt nationaler Einzelwege. Entscheidend ist, dass unsere Vorschläge wirtschaftlich tragfähig sind und gesellschaftlich akzeptiert werden. Gerade bei der Innovation übernehmen wir eine Vorreiterrolle. So haben zum Beispiel zahlreiche Mitgliedstaaten am Montag unter deutsch-französisch-luxemburgischer Federführung eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, dass wir großflächige, grenzüberschreitende Testfelder für autonome Fahrzeuge einrichten wollen. Damit setzen wir eine Initiative der Europäischen Kommission im Rahmen des Aktionsplans für die Automobilindustrie um. Trilaterale Testfeldaktivitäten hatten wir ja bereits. Jetzt könnte daraus der weltweit größte zusammenhängende Betriebsbereich für autonome Fahrzeuge entstehen. Die deutsch-französische Zusammenarbeit findet aber nicht nur auf Ministerebene statt. Wir haben auch ein sehr schönes Austauschprogramm bei unseren Beschäftigten. Derzeit ist eine Beamtin meines Ministeriums in Paris, während zwei Beschäftigte aus dem französischen Verkehrsministerium bei uns in Berlin arbeiten. Auch das empfinde ich als ein großartiges gemeinsames Projekt. Sie sehen, wir sind auch und gerade bei Verkehrsthemen sehr eng miteinander vernetzt, und das wollen wir auch so fortführen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister.
Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent.
Herr Minister, jetzt hat Herr Philippe Tabarot das Wort für 4 Minuten. Ich werde mich so kurz wie möglich fassen. Ich möchte natürlich den Herrn Minister, lieben Patrick, grüßen und die Vorsitzenden der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, des Vorstands, liebe Brigitte, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich möchte Ihnen ganz herzlich für die Einladung danken, für diesen Austausch heute Morgen. Ein Morgen, der für mich sehr geschäftig ist, denn ich muss dann nach Brüssel. Aber ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, denn die deutsch-französischen Beziehungen sind eine Priorität der Regierung im Verkehrsbereich, den ich mit Patrick vertrete. Das ist ein ganz zentrales Element. Wir haben letztes Jahr ja bereits einen Austausch gehabt. Am 25. Mai in Leipzig haben wir uns zum ersten Mal getroffen und dann eine Beziehung zwischen unseren beiden Ministerien aufbauen und stärken können. Ich komme aus dem Mittelmeerraum, aber ich engagiere mich ganz stark für die deutsch-französischen Beziehungen schon seit Jahren, noch bevor ich Minister wurde, in Calais beispielsweise, das wissen die Abgeordneten ja auch, und in Königstein in der Nähe von Frankfurt. Und mehrere Jahre lang konnte ich Delegationen aus dieser Partnerstadt auch empfangen. Ich freue mich, dass Sie unsere Verkehrsthemen jetzt in der deutsch-französischen Versammlung auf die Agenda gesetzt haben. Das betrifft ja die bilateralen Beziehungen, um die Zusammenarbeit vorantreiben zu können, insbesondere in den Grenzregionen für die europäische Integration insgesamt. Deutschland und Frankreich sind zwei große Verkehrsländer. Ich erinnere noch einmal daran, dass wir die beiden am dichtesten besiedelten Länder der Europäischen Union sind, auch die beiden größten Volkswirtschaften. Und wir sind auch Schwergewichte in der Mobilität, nicht nur was die beiden Minister angeht, aber auch die Schienenverkehrsnetze mit mehr als 39.000 Kilometern in Schienenkilometern in Deutschland, 28.000 in Frankreich. Das ist ein zentrales Netz für den Güterverkehr, aber natürlich auch für den Personenverkehr. Wir haben auch die zwei größten Schifffahrtsnetzwerke für die Binnenschifffahrt. Und auch die Straßennetzwerke sind sehr wichtig. Deshalb sind wir ein zentrales Element für den Verkehr in Europa, nehmen hier eine strategische Position ein. Und aktuell gibt es noch eine große Herausforderung angesichts der Resilienz und auch der militärischen Mobilität, wie Patrick das gerade angesprochen hat, angesichts der Gefahren, die wir aktuell in der Welt sehen. Es gibt auch einige Besonderheiten in Frankreich beispielsweise oder auch in Deutschland mit dem Güterverkehr. Güterverkehr. Aber wir müssen, und in Frankreich haben wir ein Netz von sehr kleinen Straßen beispielsweise. In jedem Fall geht es darum, dass die Infrastruktur aufrechterhalten werden muss in beiden Ländern. Es gab zu wenig Investitionen in den letzten Jahren und somit haben wir hier etwas aufzuholen. Und die Kosten werden in der Zukunft höher liegen. Deshalb haben wir große Herausforderungen in unseren beiden Ländern für die kommenden Generationen. Wir müssen die Investitionen der Zukunft vorbereiten, die Infrastruktur weiter ausbauen, eine hochwertige Qualität im Dienste unserer Bürgerinnen und Bürger. Deshalb habe ich die Initiative für unser Land ergriffen, dass es ein Rahmengesetz für den Verkehr geben soll, für den Ausbau des Verkehrs. Im April gab es hier den Großteil der Anhörungen im Senat und viele Kolleginnen und Kollegen haben auch teilgenommen, Christophe Plassat, Gérard Le Seul, Jean-Marie Privet etc. Im ersten Artikel steht das Wesentliche. Es geht um ein langfristiges Programm für den Verkehr, sodass die zusätzlichen Einnahmen aus den Autobahnen, auf der Autobahnmaut in die Infrastruktur wiederum rückinvestiert werden soll. Also es ist ganz zentral, dass diese Gelder dafür genutzt werden. Und es gibt hier auch parteiübergreifende Zustimmung. Und ich hoffe, dass wir das in dieser Kammer bald auch beraten können. Die Berichterstatterin hat sich schon intensiv damit befasst. Das zeugt davon, dass der Gesetzgebungsprozess vorankommt. Unsere beiden Länder sind auch exzellent, was die Industrie und die Unternehmen im Verkehrsbereich angeht. Wir haben die beiden größten Schienenunternehmen, Eisenbahnunternehmen, Deutsche Bahn und SNCF, die auf der Höhe der Zeit sind, weltweit führend sind. Auch mit Alstom und Siemens haben wir hier industrielle Schwergewichte. Und wir verfolgen dabei immer eine deutsch-französische DNA mit verschiedenen Bereichen, auch durch Air France und Lufthansa und die großen Luftumschlagplätze in Frankfurt und in Paris. Die Luftfahrt ist damit ein zentrales Thema und spielt eine zentrale Rolle für die gesamte Welt entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Haben wir mehr als die Hälfte der gesamten Flotte weltweit. Und die Luftfahrt sollte somit auch weiterhin eine große Rolle spielen. Wir sind zudem zwei Schwergewichte im Automobilbereich und haben weltweit führende Unternehmen in der Meeresschifffahrt wie Hapag-Lloyd in Bremen, Marseille etc. an anderen Häfen. Kurzum, unsere beiden Länder sind das Rückgrat des europäischen Verkehrs und deshalb ist unser Bereich vielleicht noch mehr als andere zentral für die deutsch-französischen Beziehungen. Wir müssen mit einer Stimme sprechen, um gehört zu werden. Das haben wir wieder beim Ministerrat gesehen. Wir haben ja gerade schon gehört, am Montag gab es eine Ratssitzung. Und es wird künftig einige Vorschläge geben, obwohl die Verhandlungen zum Teil blockiert waren. Und beispielsweise was die Fahrgastrechte und die Fluggastrechte angeht, haben wir hier neue Vorschläge unterbreitet, um das Ganze wieder ins Rollen zu bringen. Wir sind zwei Nachbarn, die eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte teilen. Und diese gemeinsame Geschichte kennt natürlich auch schwierige Kapitel. Und gestern wurde die Weltmeisterschaft eröffnet. Das ein ganz zentrales Thema ist, auch wenn ich da in meiner Jugend eine harte Lehre ziehen musste, als Deutschland uns geschlagen hat. Und in jedem Fall ist das eine Beziehung, die unsere Bevölkerung wirklich umtreibt. Liebe Freundinnen und Freunde, Deutschland und Frankreich haben so enge Beziehungen, dass wir einen Kooperations- und Integrationsvertrag haben, den Aachener Vertrag von 2019. Und ich weiß, dass alle hier, die Verkehrsthemen sehr am Herzen liegen. Vielen Dank deshalb noch einmal für diese Einladung. Vielen Dank für Ihre Arbeit auch, Brigitte. Und an alle Abgeordneten hier. Vielen Dank bis hierhin. Ich freue mich jetzt auf die Fragen.
Merci, Monsieur le Ministre. Je rends la parole à
Yannick gebe Bourri. Das Wort zurück an Yannick Bourri.
Vielen Dank, Herr Minister. Wir steigen dann in die Ministeranhörung ein. Es hat jede Fraktion einen Frage-Antwort-Block von jeweils 4, 3 oder 2 Minuten, abhängig von der Fraktionsstärke. Das Zeitkontingent umfasst also die Frage und die Antwort. Das heißt, umso höher das Erkenntnisinteresse der Frage ist, umso kürzer empfiehlt es sich, die Frage zu stellen, damit die Minister auch die Möglichkeit haben, dann darauf zu antworten. Die Zeit wird auf der Redezeituhr angezeigt und die jeweiligen Fragesteller werden gleichzeitig auch gebeten, dass sie kurz sagen, an welchen der beiden Minister sich die Frage richtet, damit es dann mit der Beantwortung auch effizient vonstatten gehen kann. Und es beginnt mit der ersten Frage für die CDU-CSU-Fraktion, Frau Dr. Kressle.
Ja, vielen Dank für den Austausch. Sehr interessant. Die Wahrheit ist konkret. 2 Fragen. Die eine betrifft, Herr Minister Schnieder, ICE-Strecke Paris-Frankfurt. In einer am 4. März 2026 veröffentlichten Resolution hat der Eurodistrikt Saar-Moselle auf die Verschlechterung der Hochgeschwindigkeitsverbindungen Forbach-Saarbrücken hingewiesen. Das ist ja ein wichtiges Symbol der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Welche gemeinsamen Maßnahmen beabsichtigen die deutsche und die französische Regierung, damit es Investitionen gibt, damit die Verbindung vorankommt, sie dauerhaft sichert, erhält und natürlich die Weiterentwicklung der Halte in Forbach und auch in Saarbrücken zu geben? Zweitens die Verbindung Freiburg-Colmar. Auch ein im Aachener Vertrag vereinbartes Projekt. Das steht jetzt an der Schwelle zur Leistungsphase 2. Und die Kostenreduzierungsstudie zeigt nun, dass das Projekt deutlich günstiger ist als gedacht. Jetzt kommt es halt darauf an, die weiteren Schritte zu machen. Welche Verständigung gibt es über Brückenbauwerke? Und können wir eine Verständigung erwarten? Und wenn ja, wann? Und wenn beide antworten könnten, wäre super. Danke.
Herr Minister.
Dann wird es ja jetzt ganz eng, weil ich dem Kollegen noch was übrig lassen muss. Zur ICE-Schnellbahnverbindung Paris-Frankfurt. Das ist die POS Nord, die da vor allen Dingen betroffen ist. Dort haben wir im Jahre 2019 den Ausbau der Infrastruktur, der Schieneninfrastruktur vorgenommen und baulich fertiggestellt. Was ganz entscheidend ist, ist jetzt der Ausbau der Stellwerke in Landstuhl, Kaiserslautern und Hochspeyer. Wir gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme bis Ende 2027 dort erfolgen kann und ETCS bis 2029 spätestens installiert ist. Damit haben wir dann die Interoperabilität gegeben und auch die Möglichkeit, die Strecke mit höherer Geschwindigkeit letztlich zu befahren. Und weil diese Strecke uns wichtig ist, werden wir uns natürlich über die genannten Halte und Stationen dort miteinander unterhalten werden, damit hier auch der volle Nutzen dieser Verbindung gegeben ist. Zu Freiburg-Colmar, das ist im Zusammenhang mit dem Aachener Vertrag genannt. Wir stehen zu dieser Vereinbarung. In der Tat, die jüngsten Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit, zur Kostendämpfung, das kann ich jedenfalls für deutsche Seite sagen, sehen recht positiv aus. Und deshalb steht das für uns im Moment auch nicht in Frage. Das würde finanziert, weil es eine Nahverkehrsstrecke ist, über das GVFG, würde der Bund bis zu 90% fördern. Über die Brücke selbst sind Einzelheiten noch nicht verhandelt. Aber ich biete gerne an, dass wir auch auf der Ebene der Minister bzw. der Ministerien noch mal ins Gespräch darüber kommen, wie wir die nächsten Schritte jetzt machen. Von unserer Seite sieht das also sehr positiv aus, das umzusetzen.
Monsieur le Ministre.
Oui, merci.
Ja, vielen Dank.
Es
geht hier ja insgesamt um grenzüberschreitende Verbindungen. Und ich weiß, dass das die Frage ist, die Sie sehr interessiert. Ich habe es ja auch gesagt in meiner Einführung. Es gibt schwierige, komplexe Themen. Wir beide haben die größten Schienennetze, in die wir investieren müssen, um den Rückstand aufzuholen. Wir müssen versuchen, die Mittel aufzutreiben, um das zu machen. Ich habe ja über das Rahmengesetz gesprochen, nicht um Werbung für mich zu machen, sondern weil das wirklich so ist, dass wir 4,5 Milliarden Euro brauchen für die Modernisierung und Instandsetzung der Schienen und der Gleise. Und deshalb müssen wir einige Linienverbindungen schließen, um überhaupt das alles finanzieren zu können. Wichtig ist natürlich hier auch der grenzüberschreitende Kontext und die Zusagen, die gemacht wurden von beiden Ländern, insbesondere im Zusammenhang mit dem Aachener Vertrag. Es wurden hier zwei Projekte genannt und ich unterstütze das, was Patrick gesagt hat. Das sind ehrgeizige Projekte in unserer Zusammenarbeit, insbesondere für die Region Grand Est und die drei betroffenen deutschen Bundesländer. Es geht darum, ein Bahnangebot mit 7 Verbindungen, grenzüberschreitenden Verbindungen zu schaffen, mit harmonisierten Ticketpreisen. Ich freue mich über das, was bereits alles gemacht wurde. Es wurde bereits Rollmaterial geliefert. Es wurde die Kompatibilität sichergestellt beim Rollmaterial für das deutsche und französische Schienennetz. 380 Millionen Euro wurden hier finanziert durch die Region Grand Est und die Partner. Es geht auch vor allem um die Zulassung der Regiolis-Züge, Bremssysteme und so weiter. Aber das Ergebnis ist da. Wir machen Fortschritte. Es geht voran bei der Interoperabilität. Das beim Rollmaterial vielleicht noch ganz kurz zu Colmar-Freiburg. Das steht ja, wie gesagt, im Rahmen des Aachener Vertrags. Wir wollen versuchen, möglichst wenig Linienverbindungen zu schließen und diejenigen, die ausgesucht wurden, dass sie erhalten bleiben, müssen unterstützt werden. Wir versuchen hier eine Kostensenkung zu erreichen, eine Kostenoptimierung zu erreichen. Es gibt einen Leitungsausschuss, der trifft sich, glaube ich, am 6. Juli noch einmal zu diesem Thema unter dem Vorsitz des Präfekten der Region. Und dann wird es auch Aussagen geben, wie der Einstieg in die nächste Projektphase erfolgen kann. Es gab ja ein Kostenmodell. Die Kosten waren aber viel zu hoch, die man damals festgelegt hatte. Und es gibt neuere Studien, die werden im Juli vorgelegt. Und dann werden wir zusammen mit der Region, die dafür zuständig ist, sehen, wie es hier weiter vorangehen kann. Vielen Dank. Ich weiß, dass dieses Thema für Sie sehr wichtig ist.
Vielen Dank. Die nächste Frage, ebenfalls für 4 Minuten für die AfD, stellt Herr Balten. Und dann wäre es super, wenn Sie jetzt auch Ihre Frage stellen, dann bleiben wir nämlich besser in der Zeit.
Sehr schön. Vielen Dank für das Wort, sehr geehrter Herr Minister Schnieder. Welchen Sachstand gibt es bei der Vergabe von europäischen Fördermitteln für die Bahnstrecke Freiburg-Colmar? Warum ist es nicht in den vergangenen Fazilitäten Connecting Europe, CEF, berücksichtigt worden? Insbesondere, weil die deutsche Seite bzw. das Verkehrsministerium Baden-Württemberg bei einem Gutachten dem Streckenausbau ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis bescheinigt hat. Zweitens, welche besonderen militärspezifischen Anpassungen gab es im Rahmen von CEF 3? Wo ist der Bedarf der Sanierung, eines Ausbaus oder Anpassung der europäischen Infrastruktur für Militärlogistik am meisten vonnöten und weshalb? Und eine ganz besondere Frage, da würde ich mich auch fragen im Bereich des Ausbaus, wie das aussieht. Welche Auswirkungen hat die Verzögerung vom Bau von Stuttgart 21 auf den Planungshorizont der deutschen Bahnverbindung? Die Pünktlichkeit der deutschen Bahn ist ja aktuell Europa und weltweit bekannt. Also welche Lehren werden aus diesem Baudesaster gezogen und für den Ausbau der Bahninfrastruktur zu unseren Nachbarn gezogen? Vielen Dank.
Die Frage war an Minister Schnieder gerichtet. Dann Herr Minister, bitte zur Beantwortung.
Im Rahmen von CEF 3 werden auch in Zukunft, das ist ja noch nicht festgezogen, aber werden in Zukunft vor allem die, nach unserer Vorstellung, die Korridore bedient, wie das im Moment auch im Rahmen der CEF-Studie dabei ist, und das sind die Projekte auf dem TEN-V. Und dazu gehört die von Ihnen genannte Linie nicht. Und deshalb ist das zunächst einmal nicht förderfähig. Die Kommission schlägt für die Zukunft ebenfalls vor, dass wir regionale und nationale Partnerschaftspläne erstellen können, in denen die Länder Fördermöglichkeiten für grenzüberschreitende Verbindungen auch außerhalb der TEN-V-Korridore schaffen können. Und es bleibt abzuwarten, ob das A so kommt und B, ob das dann auch in Anspruch genommen wird. Eine Überprüfung der geltenden TEN-V-Verordnung ist frühestens ab 2033 denkbar. Davor ist das rechtlich ausgeschlossen. Zum militärischen Ausbau. Eine CEF-Förderung bezüglich militärischer Mobilität ist an enge Förderbedingungen geknüpft, unter anderem Lage auf einem der definierten militärischen Mobilitätskorridore sowie Erfüllung der zusätzlichen technischen Anforderungen an Dual-Use-Infrastrukturen. Und das bezieht sich natürlich auf alle Nachbarländer, die wir mit Deutschland, die wir zu Deutschland haben. Deshalb kann ich das hier auf deutsch-französische Verbindungen zunächst nicht einschränken. Und die Auswirkungen Stuttgart 21 auf Planungen mit Verbindungen zu Nachbarn lassen sich aus meiner Sicht kaum absehen. Das betrifft die direkten Anbindungen. Wenn ich an die Gäubahn denke, werden wir noch sehen, ob das Auswirkungen hat. Das wären die Verbindungen in die Schweiz. Weitere Auswirkungen sehe ich im Moment nicht. Das werden wir aber uns intensiv dann anschauen.
Gut, aber welche Lehren werden jetzt gezogen aus dem Baudesaster?
Wir haben eine Frage-Antwort-Block jedes Mal. Kann man noch mal nachfragen? Okay, dann eine kurze Nachfrage.
Ja, habe ich ja schon gerade gefragt. Also welche Lehren werden jetzt gezogen? Was für ein Monitoring gibt es jetzt, um zukünftig solche Fehler zu vermeiden? Vielen Dank.
Das ist eine Frage, die Sie vor allem Land, Stadt und Bahn stellen müssen. Das besprechen wir gerne mit denen zusammen. Das ist ein komplexer Vorgang. Und dann werden wir schauen, welche Lehren wir da insgesamt draus zu ziehen haben.
Monsieur le Ministre Barrot.
Oui, un petit complément par rapport à ce
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem, was Patrick Schnieder gesagt hat.
Colmar-Fribourg
gehört nicht zu den TEN-V, ist also nicht förderfähig nach der Fazilität, dass die Voraussetzungen, die Standards sind zu anspruchsvoll, und in den regionalen Partnerschaftsplänen wird man dann gucken, was man hier bei der Instandsetzung tun kann.
Merci beaucoup.
Vielen Dank. Jetzt hat Herr Michel Guignot das Wort für den Rassemblement National. 4 Minuten für die Frage und die Antwort. Herr Guignot. Er ist zugeschaltet, allerdings hören wir ihn aktuell noch nicht. Andernfalls schlage ich vor, weiterzumachen und zunächst das technische Problem mit ihm zu lösen. Zunächst gebe ich aber Yannick Bourri noch einmal das Wort.
Vielen Dank dann für die SPD-Fraktion und 4 Minuten Frau Kadematuri.
Ja, vielen Dank, Herr Minister Tabarot, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Ich bin nicht nur Verkehrspolitikerin, sondern auch Baden-Württembergerin, insofern mit deutsch-französischer grenzüberschreitenden Verkehr sehr eng befasst. Und dahingehend auch meine Fragen. Es wurden ja etliche Projekte angesprochen. Sie sind sehr komplex. Braucht es deshalb aus Ihrer Sicht vielleicht verbindlichere deutsch-französische Strukturen wie eine gemeinsame Koordinierungsstelle und regelmäßige Fortschrittsberichte, damit wir diese komplexe Planung vielleicht noch zielgerichteter vorantreiben können? Und sehen Sie auch eine Möglichkeit, dass wir uns gemeinsam bei der EU stark machen, dass diese ja sehr praktisches Umsetzen von europäischer Zusammenarbeit auch stärker finanziell gefördert wird seitens der Europäischen Union? Und eine weitere Frage betrifft die Automobilindustrie, die Sie ja auch selbst angesprochen haben. Die ist zurzeit stark unter Druck und mitten in der Transformation. Wie sehen Sie aktuell die Rahmenbedingungen gegeben, um der Elektromobilität in Europa zum Erfolg zu verhelfen, sei es, wenn es um CO2-Flottengrenzwerte, Ladeinfrastruktur oder generell die Elektrifizierung des Verkehrs geht? Und wie bewerten Sie auch die Vorschläge der EU, um unsere Industrie dahingehend zu schützen und zu unterstützen, sich gegen unfairen Wettbewerb aus Fernost durchzusetzen? Und können wir da auch noch mal besser zusammenarbeiten? Vielen Dank.
Die Frage war an wen? An Herrn Tabarot?
Genau, an Herrn Tabarot.
Monsieur le ministre.
C'est bien ça. Alors, sur Madame la députée, la
Frau Abgeordnete, zur ersten Frage. Es gibt bereits einen Lenkungsausschuss, einen grenzüberschreitenden Lenkungsausschuss, und auch, der sich auch regelmäßig zusammenfindet zu diesen Themen. Auf europäischer Ebene ist es natürlich wichtig, dass wir eine ambitionierte Schienenpolitik verfolgen. Und ich kann Ihnen auch zusichern, dass das geschieht. Wir sind in engem Austausch mit Ihren Vertreterinnen und Vertretern. Jetzt aber zum Teil der Automobilindustrie und insgesamt der Elektrifizierung. Da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber wir sehen aktuell diesen Krieg im Nahen Osten, und weder Ihr Land noch unser Land hat diesen Krieg gewünscht, aber wir leiden unter den Folgen. Ich glaube, es gibt doch Lehren, die wir daraus ziehen können. Wenn dieser Krieg einmal zum Ende kommt, dann, wir wissen ja nicht, wann das ist. Herr Trump äußert sich ja jeden Tag anders in dieser Hinsicht. Und ich hoffe natürlich, dass es bald ein Ende des Krieges gibt. Und ich freue mich, dass unsere Länder hier auf derselben Wellenlänge sind und dass wir immer wieder für Deeskalation plädieren, um die Region zu befrieden. Denn das hat sehr schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, insbesondere denke ich hier an unsere Bürgerinnen und Bürger, denn wir sind noch zu abhängig von fossilen Energieträgern. All das ist eine Frage, wie gesagt, der Abhängigkeit. Und ich glaube, wir liefern schon kurzfristige Antworten in unseren Ländern, die nicht unbedingt abgestimmt sind. Das habe ich auch bei der Ratssitzung gesagt. Das bedauere ich, dass es in Europa hier keine weitreichende Abstimmung gibt. Wir haben vielleicht weitreichendere Möglichkeiten als andere Länder. Wir wollen manche Sektoren stärken. Aber es ist bedauernswert, dass wir uns bei deren Antworten und bei der Reaktion nicht abgestimmt haben. In der gesamten Europäischen Union, nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich. Insgesamt ist die Elektrifizierung natürlich eine mittelfristig und langfristig die notwendige Antwort, um unsere Abhängigkeit von gewissen Ländern zu reduzieren, die uns für exorbitante Preise Öl und Gas verkaufen. Wir müssen aus dieser Abhängigkeit herauskommen. Und natürlich gibt es dann auch die Umweltkomponente, die alle verstehen. Aber die Frage der Souveränität ist wirklich entscheidend, denn unser Premierminister hat es gesagt, wir müssen diese Abhängigkeit beenden. In Frankreich müssen wir insbesondere die Möglichkeit aufzeigen, mit Atomstrom Energie zu produzieren, Strom zu produzieren, der günstig ist und der es uns ermöglicht, die Ziele, die wir uns gesteckt haben, einzuhalten. Ich weiß, auf europäischer Union ist das Ziel bis 2035 sehr schwierig für die Automobilwirtschaft, aber wir hatten Zeit, uns zu organisieren, und wir tun das auch weiterhin. Wir müssen jetzt nicht wieder zurückgehen und müssen einfach die notwendigen Änderungen vornehmen. Es ist wichtig, hier wirklich bis zum Ende zu gehen, und dazu müssen wir die Anstrengungen der Europäerinnen und Europäer würdigen. Wir müssen die Ladesäulen ausbauen. In Frankreich haben wir einen Plan, diese zu verfünffachen in den nächsten Jahren. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele E-Fahrzeuge in Frankreich verkauft werden seit dem ersten Quartal, eine Zunahme von 55% im Vergleich zum Vorjahr, dann denke ich, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Den müssen wir auch weiter beschreiten. Und eine europäische Antwort ist erforderlich. Es muss Beihilfen für den ökologischen Übergang geben bei Lkw, aber auch in anderen Bereichen. Für leichte Nutzfahrzeuge ebenfalls da müssen wir ebenfalls vorankommen, damit diese auch in Europa produziert werden können. Das ist meiner Meinung nach ganz essentiell. Denn andere Länder wollen dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich wiederum von ihnen abhängig sind. Also nicht nur in Bezug auf die Energie, sondern auch in anderen Wirtschaftsbereichen. Und das müssen wir verhindern. Vielen Dank, Herr Minister. Noch eine Anmerkung. Unser Kollege Herr Guignot wird auf seine Frage verzichten aus technischen Gründen. Jetzt kommen wir werde ich eine Frage stellen für die Fraktion ÖPR an beide Minister. Im Aachener Vertrag wird die deutsch-französische Zusammenarbeit im Verkehr gestärkt. Auch beim letzten deutsch-französischen Ministerrat in Toulon wurde dieses Thema auf die Agenda gesetzt, aber die Schienenverbindung zwischen Colmar und Freiburg ist nach wie vor unterbrochen, seit 1944, als sie zerstört wurde. Der Wiederaufbau dieser Linie ist notwendig zum einen, aber auch ein starkes Symbol für die deutsch-französische Freundschaft. Es gibt eine Studie, die jetzt durchgeführt wurde. Wir wissen, dass die Kosten auf französischer Seite 30% gesenkt werden können. Das hat diese Studie gezeigt. Und diese Verbindung würde das Leben der Menschen vor Ort verändern. Sie haben ja jetzt schon einige Antworten zu diesem Thema geliefert. Und es gab Studien, wie gesagt, die schon 2017 auf den Weg gebracht wurden, im Zusammenhang haben auch mit dem Umbau von Fessenheim. Und der Staatssekretär der Zeit, Sébastien Lecornu, hat es damals auf den Weg gebracht. Jetzt sind 9 Jahre vergangen. Und ich frage mich, wie ist der Stand der Dinge? Können wir hoffen, dass die beiden Minister sich zusammensetzen, um eine gemeinsame Lösung und Entscheidung zu finden? Ja, sehr gern. Ich konnte ja schon darauf eingehen. Es gibt den Lenkungsausschuss. Das ist aber nicht am 6. Juli, sondern am 7. Juli. Das war gerade eine falsche Information. Wir müssen hier ja ganz genau sein.
Es ist doch am 6.
Naja, hier erhalte ich dreimal unterschiedliche Angaben. Also jedenfalls am 6. oder am 7. Juli wird es eine Sitzung des Lenkungsausschusses geben.
Bien sûr, je sais que que les choses durent, mais
in jedem Fall dauert es natürlich etwas, aber Frau Abgeordnete, ich habe gesehen, welche Summen notwendig sind für die Wiedereröffnung der Verbindung. Die Studien haben das ja gezeigt, die ja 2017 durchgeführt wurden.
Und
es wird schwierig, diese Investitionen zu tätigen, da wir ja schon ein Netz von 28.000 Kilometern in Frankreich haben. Es ist schwierig, zusätzliche Finanzierung zu finden für die Neueröffnung einer Strecke, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren, wie Sie es gerade gesagt haben, nicht mehr bedient wird. Es gibt ja noch den Schienenverkehr, den Güterverkehr auf dieser Linie, aber den Personenverkehr nicht mehr.
Ce n'est pas, vous le savez également, que de la responsabilité de nos deux États, mais
ein anderes Thema, das nicht in der Kompetenz unserer beiden Länder liegt,
ist
die Frage, wie auch die regionalen Befindlichkeiten sind, also die Region Grand Est und die deutschen Bundesländer müssen sich hier ebenfalls einsetzen. Ich weiß, es ist ein tolles Symbol, ich weiß, das wird erwartet. Und ich glaube, an diesem 6. oder 7. Juli werden dann noch einmal die Umweltstudien auch vorgelegt, um zu schauen, wie das Potenzial für diese Strecke ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ob die Verbindung bald attraktiv sein wird, ob es ein gutes Angebot wird, ob es ausreichend Material gibt.
Wenn
die Strecke beispielsweise sehr langsam ist, dann ist es vielleicht nicht besonders attraktiv, wenn es nur ein, zwei Züge am Tag gibt, auch nicht. Also es stellt sich am Ende eine Frage, die Frage, welches Angebot es geben wird und ob das dann auch angenommen wird. Aber natürlich bleibt das ein Ziel, das wurde im Aachener Vertrag verankert und aus diesem Grund setzen wir uns weiterhin dafür ein. Wir werden hier bis zum Ende auch daran arbeiten mit unserem deutschen Partner.
Bitte um eine sehr kurze Ergänzung.
Ja, ich kann auf das zurückgreifen, was ich eingangs schon mal zu dem Projekt gesagt habe. Es zeichnet sich ab, dass auf deutscher Seite die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Wir sehen die Bedeutung so, wie Sie, Frau Vorsitzende, das geschildert haben. Aber ich weiß, dass das natürlich ein großes, anspruchsvolles Projekt ist, das beide Partner betrifft. Auf unserer Seite könnte das in der Tat so aussehen, dass das über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz finanziert wird. Das heißt, das Land ist zwar zuständig, stellt den Antrag, aber wir können als Bund das bis zu 90% fördern. Und selbstverständlich stehen wir gerne für weitere Gespräche bereit, wie wir eine Wirtschaftlichkeit insgesamt auch auf französischer Seite vielleicht darstellen können, damit wir hier auch noch mal Schritte weiterkommen. Also Gespräche, glaube ich, sind immer gut, um weitere Schritte unternehmen zu können.
Vielen Dank, Herr Minister. Für 3 Minuten für die Grünen, Chantal Kopf.
Vielen herzlichen Dank an die beiden Herren Minister für den heutigen Austausch. Erstmal vorneweg unsere Unterstützung für die Ausführungen von Herrn Minister Tabarot zum Thema Elektrifizierungsstrategie. Und dass es eine auch abgestimmte Strategie bei Fragen der E-Auto-Förderung braucht, das sehen wir ganz genauso. Meine Fragen richten sich aber an Herrn Bundesminister Schnieder. Ich bin Abgeordnete aus Freiburg, deswegen wird es jetzt wenig überraschen, dass ich hier noch mal nachhake. Ich finde das sehr begrüßenswert, dass Sie auch, das ist auch eine neue Entwicklung, würde ich sagen, was die Äußerung der Bundesregierung betrifft, auch die Schwierigkeiten auf französischer Seite sehen und da ein Gesprächsangebot gemacht haben. Das ist sehr zu begrüßen. Da würde mich noch mal konkreter interessieren, wie Sie denn, wenn die Studie vorgestellt wird, dann die nächsten Schritte sehen, um über die Finanzierung der Brücken auch zu verhandeln. Das sehen Sie das innerhalb der klassischen Verkehrsfinanzierungslogik oder können Sie sich vorstellen, zum Beispiel einen Staatsvertrag zu schließen, um dieses Projekt zu finanzieren? Und die zweite Frage noch mal zum Thema europäische Förderung, etwas übergeordnet gedacht für Mobilität im Grenzraum insgesamt. Herr Schnieder, Sie haben gesagt, dass man sehen wird, wie die genauen Förderbedingungen zum Beispiel bei CEF dann aussehen werden. Mich würde schon interessieren, für welche konkreten Ideen und Prioritäten Sie sich einsetzen im nächsten EU-Haushalt, was die Ausgestaltung von Interreg vielleicht auch betrifft und anderen Fördermöglichkeiten für die Mobilität im Grenzraum. Dankeschön.
Herr Minister.
Nochmal zu der Strecke Freiburg-Colmar. Wir müssen die Ergebnisse natürlich jetzt mal schwarz auf weiß haben und begründet haben und sehen. Ich kann ja nur im Moment eine Perspektive nennen. Das, was sich andeutet, das ist bei uns offensichtlich etwas einfacher als auf französischer Seite. Aber es ist ein gemeinsames Projekt und deshalb müssen wir auch gemeinsam schauen, wo gibt es Möglichkeiten, es umzusetzen. Und wie gesagt, das muss man im Gespräch dann einfach mal ausloten. Wir werden die Welt nicht neu erfinden können. Wir sind ja auch an unsere Gesetze zunächst mal gebunden. Aber mal schauen, was da dann möglich ist. Ich bin schon froh, wenn wir das für unseren Teil hier regeln können. Die Frage der Brücken ist dann noch mal eine besondere, oder die Frage der Brücke ist dann noch mal eine besondere, und die wird natürlich wahrscheinlich im Zentrum auch eines solchen Gesprächs stehen. Über einen Staatsvertrag rede ich eigentlich nur oder erst dann, also über den Abschluss, wenn wir die Finanzierung auch klar haben. Wir haben im Moment eine Situation mit allen Nachbarn in Europa, nahezu allen Nachbarn in Europa, dass wir Staatsverträge haben, aber die zum Teil gar nicht finanziert sind und ich immer sehr demütig ins Ausland zu den Nachbarn fahre und die natürlich zu Recht auf einen Staatsvertrag verweisen, den ich aber gar nicht im Moment erfüllen kann. Also insofern, wenn die Finanzierung stehen sollte für so etwas, dann kann man darüber nachdenken, machen wir das auch über einen Staatsvertrag oder wie stellen wir das insgesamt dar. Zur Mobilität im Grenzraum, also das, was wir über CEF 3 vorhaben, das hängt ja zunächst mal ab von der Dotierung des Programms. Wir reden ja im Moment mal insgesamt über den mittelfristigen Finanzrahmen. Das ist schon sehr streitig. Wenn es gelingt, dass wir zusätzliche Mittel haben, dann müssen wir die Prioritäten abarbeiten. Die sind ja vorgesehen für CEF 3, dass wir wirklich die wichtigen Fragen angehen. Das sind die großen Korridore, auch im Zusammenhang mit der militärischen Mobilität. Aber es gibt ja Vorschläge, wie wir dann auch in den Regionen hier mit, ich sag mal, Sonderprogrammen, da sind dann die Nachbarbundesländer auch gefordert, dort operieren können. Und wenn wir dafür auch noch Mittel dann bereitstellen können im Rahmen von CEF 3, soll mir das sehr recht sein. Ich lebe auch in einer Grenzregion, Belgien, Luxemburg, Deutschland, und ich weiß, welche Bedeutung das vor Ort hat, gerade da, wo es noch schmerzliche Lücken gibt. Also das kann auch in verkehrlicher Hinsicht, das ist ja der erste Antrieb, aber auch im Rahmen des europäischen Zusammenwachsens natürlich eine sehr wichtige Geschichte sein. Aber nochmal, die Prioritäten müssen wir entsprechend abarbeiten. Und das hängt dann vom gesamten Finanztableau ab, das wir überhaupt zur Verfügung haben.
Vielen Dank. Und für die folgende mit Blick auf die Uhr Fragesteller und Antworten, aber gilt auch für die Fragesteller, bitte der Hinweis auf die Redezeit. Und liebe Brigitte, ich gebe zu euch nach Paris.
Merci, cher Yannick. Ça va être rapide, puisqu'il me semble que les deux groupes suivants ne sont pas représentés.
LFI, NFP,
a priori non. Et le groupe socialiste n'est pas représenté non plus.
Donc, je Socialisten sind auch nicht vertreten, deshalb gebe ich direkt wieder zurück an dich, lieber Yannick.
Ich gebe weiter an die Kollegin Konrad für die Linke. 3 Minuten Frage und Antwort.
Vielen Dank. Meine Fragen gehen an beide Minister. Wir hatten ja jetzt schon viel über die Bahnverbindungen geredet. Eine Frage, die mich jetzt aber noch besonders interessieren würde, ist, in welchem Rahmen es denn möglich ist und vielleicht auch schon passiert, dass man sich im Rahmen einer gemeinsamen Buchungsplattform auch für bezahlbare Tickets einsetzt. Was kann man hier tun, um die Preise noch zu reduzieren und Mobilität auch für niedrige und mittlere Einkommen besser zu ermöglichen? Und dann hätte ich auch noch eine Frage Richtung E-Mobilität. Sie müssen entschuldigen, falls diese schon gestellt wurde. Ich hatte leider noch im Kalender stehen, dass es um 9 losgeht. Allerdings ist es ja so, dass es ein gewisses Ärgernis mit sich bringt, dass bei der Ladeinfrastruktur diese etwas ungleich verteilt ist, etwas uneinheitlich ist. Da wollte ich noch einmal fragen nach einer Harmonisierung von Nutzerzugängen, von Abrechnungssystemen und von Apps sowie gemeinsamen Standards bei grenzüberschreitender Elektromobilität auch im Oberrheingebiet. Welche Schritte werden denn konkret unternommen, um hier voranzukommen? Gibt es da möglicherweise schon einen konkreten Zeitplan für den gleichmäßigen Ausbau von Ladeinfrastruktur? Und wird hier vielleicht sogar schon mit Drittstaaten über eine Harmonisierung geredet?
So, jetzt müssen beide Minister in 1:30 antworten. Herr Minister Schnieder.
Ja, bezahlbare Tickets, grenzüberschreitend, das ist bei uns ja schon problematisch. Wir haben das Deutschland-Ticket als eine besondere Einrichtung dort, aber was die Preise sonst beim Bahnfahren angeht, werden diese eigenwirtschaftlich betrieben und berechnet. Das legen nicht wir fest, sondern die Anbieter auf der Strecke. Und das ist meines Wissens in Frankreich genauso, sodass es schwierig ist, dort eine Harmonisierung der Preise hinzubekommen. Was die Ladeinfrastruktur angeht, haben wir die A4-Verordnung, die den Rechtsrahmen darstellt. Und wir haben mit Frankreich zusammen eine Dialogplattform Tank- und Ladeinfrastruktur, wo wir uns vor allem über den Ausbau der Ladeinfrastruktur grenzüberschreitend dann abstimmen. Dort werden wir die Einhaltung der distanzbasierten Ziele, die die A4 setzt, bis 2030 eingehalten haben. Also unabhängig von dem, was wir national machen, dann auch im grenzüberschreitenden Kontext diese Berechnungen. Die Harmonisierung der Bezahlsysteme, wir versuchen mal gerade, das steht in unserem Masterplan Ladeinfrastruktur 2030, diese Mindestbedingungen, mehr Transparenz, Preistransparenz, Mindestanforderungen an die Ladeinfrastruktur in Deutschland festzusetzen. Das gelingt auch jetzt mit den letzten Ausschreibungen und Errichtungen. Da kenne ich den Stand, ehrlich gesagt, grenzüberschreitend nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber das wäre natürlich auch dann im europäischen Maßstab, da gibt die A4 den Rahmen vor. Bin ich aber jetzt nicht sprechfähig dazu, wie weit wir dort mit Harmonisierungsbestimmungen bei der Transparenz von Preisen zum Beispiel heute schon sind.
Monsieur le ministre Tabarot.
Oui, j'ai moins 42 secondes pour
ja,
répondre.
Ich habe weniger als 42 Sekunden, um zu antworten. Aber mein Kollege hat das auch alles hervorragend beantwortet. Deshalb unterstreiche ich das, was er zu E-Mobilität gesagt hat. Und wir haben davon tatsächlich gesprochen, bevor Sie da waren. Preisliche Attraktivität hat er ebenfalls angesprochen. Das unterstreiche ich. Es gibt einen Pass für Jugendliche und verschiedene Möglichkeiten. Ich würde gerne noch mal über das Ticketing sprechen. Das ist wirklich ein Thema. Es gibt einen Vorschlag der Europäischen Kommission vom 13. Mai. Wir haben am Montag darüber gesprochen mit den Kollegen Verkehrsministern. Es geht um die Organisation, die Buchung der Reisen. Und man soll mehrere Verkehrsträger kombinieren können, also ein durchgehendes Ticket zu bekommen. Das entspricht auch dem, was ich in dem Rahmengesetz in Frankreich vorgesehen habe, also ein Legislativpaket. Es gibt also eine Verpflichtung für die Buchungsplattformen und die Betreiber, die sich hier abstimmen müssen. Natürlich führt es hier auch zu technischen Problemen. Wir hoffen, dass es eine ausgewogene Lösung geben wird und dass wirklich alle Beteiligten, also die SNCF in Frankreich, SNCF Connect, dass alle mitspielen, damit dieses Angebot unterbreitet werden kann. Zielsetzung ist es ja, den Fahrgästen das Leben leichter zu machen.
Merci.
Vielen Dank, Herr Minister. Wir haben noch vier Frage-Antwort-Blöcke. Michel Herbillon, Dominique Voyer-Sabine-Tillier und Vincent Thibault. Michel Herbillon. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Herren Minister, lieber Philippe Tabarot, lieber Patrick Schnieder. Emmanuel Levinas, der Philosoph, hat eine Gesichtsethik entwickelt. Man muss das Gesicht des anderen sehen, um ihn zu kennen und zu verstehen. Und das ist der Grundsatz für Treffen, mit in denen die Aussöhnung und die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich mit der Schaffung des deutsch-französischen Jugendwerks bis hin zu unserer deutsch-französischen Versammlung gelaufen ist. Technologischer Fortschritt ermöglicht es, uns in Echtzeit zu sehen, auch wenn wir hunderte von Kilometern entfernt sind. Aber das ersetzt nicht ein echtes Treffen, eine echte Begegnung. Deshalb freue ich mich auf die nächste echte Sitzung der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung am 22. Juni in Präsenz. Und das Gleiche gilt auch im Verhältnis zu unseren Bürgern. Und wir müssen alles tun, was Begegnungen beiderseits des Rheins ermöglicht. Die Wiedereröffnung des Nachtzugs Paris-Berlin unterstreicht unter anderem, wie stark unser politischer Wille von den Umständen abhängt. Im März 2026 wurde diese Verbindung von einem anderen Anbieter wieder angeboten. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt. Brigitte Klinkert hat sich sehr dafür eingesetzt. Und das zeigt ja auch, wie groß das Interesse unserer Bürger ist an dieser symbolhaften Verbindung. Schade, dass diese Verbindung nicht mehr über Straßen läuft. Eine Frage an die beiden Minister. Trotz der technischen und finanziellen Bedingungen, die genannt wurden, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es für Ihre Ministerien, um die direkte Zugverbindungen zwischen mehreren deutschen und französischen Städten zu ermöglichen? Also nicht nur im grenzüberschreitenden Bereich. Brigitte, ich unterstütze alles das, was du sagst. Welche direkten Verbindungen zwischen deutschen und französischen Städten? Das ist eine logistische Frage natürlich und eine symbolische Frage und ist wichtig für das Gesicht in den kommenden Jahren für Deutschland und für Frankreich. Herr Tabarot.
Pardon.
Ja, ich weiß, dass das ein Thema, über das viel diskutiert wurde. Ich verstehe das. Ich wurde auch angehört in der französischen Nationalversammlung und ich habe mehrfach darüber sprechen können. Michel Herbillon hat es ja auch gerade gesagt. Ich weiß, wie wichtig diese Linie ist, die vor einiger Zeit wieder eröffnet wurde, auch mit einer Unterstützung, die vorübergehend sein sollte. Also eine finanzielle Unterstützung unserer Länder, um das Projekt wieder in Gang zu bringen. Wir sind alle mit budgetären Problemen beschäftigt. Wir haben die Verantwortung, viel zu sparen in unseren Ländern. Und vor diesem Hintergrund möchte ich noch mal eins in Erinnerung rufen. Die öffentliche Unterstützung für diese Nachtzüge waren 85 Euro pro Ticket. Das heißt, das wird von den Steuerzahlern finanziert, um diesen Nachtzug zwischen Berlin oder Paris nutzen zu können.
Und gleichzeitig
geht es ja darum, nationale Verbindungen, Nachtzüge zu schaffen. Die Nachfrage ist hier hoch, mit weniger hohen Kosten. Das sind budgetäre, finanzielle Entscheidungen. Natürlich macht man es nie richtig. Aber zwei Dinge wussten wir. Wir wussten, es gibt ein privates Angebot, das gut funktioniert, auch wenn es leider nicht über Straßburg läuft. Aber European Sleeper bietet das dreimal die Woche an, ohne Subventionen, diese direkte Verbindung zwischen Paris und Berlin. Und zweitens gibt es eine weitere Lösung, eine Tagesverbindung, die gut funktioniert.
Zwischen Paris und Berlin.
Es gibt diese Tagesverbindung und die funktioniert sehr gut. Deshalb die Entscheidung, auf diese staatlich unterstützte Nachtverbindung zu verzichten, weil wir wussten, es gibt einen privaten Anbieter, der einspringt und die Tagesverbindung funktioniert gut. Und irgendwann muss man auch eine Entscheidung treffen und 85 Euro pro Ticket finanziert durch den Steuerzahler. Wir fanden, das war einfach zu viel. Es gab ja eine Verpflichtung, das mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Patrick hatte die gleiche Reaktion in dieser Frage. Es ging um eine Anschubfinanzierung, eine Anschubhilfe. Aber wenn es die nicht mehr gibt, dann geht es nur noch mit einem privaten Angebot. Leider wird das nicht über Straßburg angeboten, das sehe ich auch. Aber wir mussten auch ein wirtschaftlich tragfähiges Modell finden. Herr Schnieder, möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Ich kann das nur unterstützen.
Wir können auf Dauer natürlich nicht wirtschaftlich nicht
Verkehre unterstützen. Und die Entwicklung zeigt ja nicht nur auf der Strecke, dass das wirtschaftlich funktioniert, sondern auch auf anderen Strecken. Stockholm-Berlin gibt es ein Nachtzugangebot, Amsterdam-Berlin-Prag. Also das ist dann attraktiv. Und da, wo es attraktiv ist, setzt sich das dann auch durch, ohne dass wir dauerhaft staatliche Unterstützung dort bieten.
Merci beaucoup. La parole est à Madame Dominique Ouanet pour le groupe Écologiste et Social.
Merci, Madame la Présidente.
Danke, Frau Vorsitzende. Meine Herren Minister, meine Damen und Herren, bei dem letzten Treffen der deutsch-französischen Parlamentarischen Gesellschaft bin ich mit dem Zug nach Berlin gekommen. Ich habe den gesamten Tag dafür gebraucht, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Ich höre, was Sie gesagt haben, Herr Tabarot, aber trotzdem noch mal. Wir können den Zug nur ausbauen, wenn wir vernünftige Preise haben und wirklich mit den Billigflügen mithalten können. Und deshalb begrüße ich Entscheidungen auf europäischer Ebene in diese Richtung. Es geht es darf hier vor allem auch nicht so viele Verspätungen geben. Dann bin ich mit meiner Familie nach Straubing gefahren, mit dem Auto. Es gab sehr viele Lastwagen, ausländische Lastwagen auf den Autobahnen. Die waren stark ausgelastet dadurch. Die kamen aus Spanien und das ist besorgniserregend unter Sicherheitsgesichtspunkten. Deshalb freue ich mich darüber, dass die Nachtverbindung Paris-Berlin wieder eingeführt wurde. Aber es geht hier auch um ein, nicht nur um ein Symbol, sondern wirklich um eine Integration in die europäischen Verkehrssysteme. Ich kenne die technischen Schwierigkeiten, aber ich würde gerne wissen, ob Deutschland und Frankreich nicht bereit sind, an einem gemeinsamen Fahrplan, einer gemeinsamen Roadmap zu arbeiten, um diese Themen voranzubringen. Beim Gütertransport, Deutschland transportiert viel mehr auf der Schiene als Frankreich. Auch die Dekarbonisierung im Verkehrsbereich, der Verkehrsträgerwechsel ist noch schwach. Wir brauchen hier diese Logistikfragen, die wir zusammen prüfen müssen. Was können wir tun? Brauchen wir einen Pilotkorridor, um Kapazität, Pünktlichkeit des Schienengüterverkehrs zu verbessern? Wir müssen auch die Digitalisierung hier berücksichtigen im Güter- und Personenverkehr. Und vor allem müssen wir das nationale Denken überwinden. Wir müssen gemeinsam im deutsch-französischen Tandem hier etwas machen, ehrgeizige europäische Ziele entwickeln für Verkehrsnetze, die es uns ermöglichen, auch unsere Ziele, unsere Klimaziele zu erreichen. Wir brauchen eine koordinierte Politik, die überzeugend ist, um auch von dem Straßenanteil im Verkehrswesen wegzukommen. Ich wünsche mir für den Fußball, dass der Beste gewinnt. Und wenn Deutschland ins Finale kommt, dann würde ich Deutschland gerne unterstützen. 30 Sekunden für den Minister. Minister, drei Sekunden. Frau Abgeordnete, Sie haben sehr viele Themen angesprochen und all diese Themen, dafür bräuchten wir einen gesamten Vormittag, um das ausführlich zu diskutieren. Mich interessiert das auch sehr, mich begeistert das, mich besorgt das, all die Themen, die Sie angesprochen haben. Nach Züge komme ich jetzt nicht noch einmal zurück, da haben wir lange drüber gesprochen. Ich habe auch zu Herrn Herbillon darauf geantwortet. Ich habe von dem Rahmengesetz gesprochen. Drei, viermal habe ich das erwähnt. Das ist für mich wichtig, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, um die Anbindungen und die Verbindungen in unserem Land zu unterstützen. Wir müssen massiv ins Schienennetz investieren. Heute sind es etwa 3 Milliarden. Das reicht nicht. Ich wünsche mir und ich freue mich, dass der Premierminister das unterstützt in Zusammenarbeit mit SNCF Réseau. Diese Investitionen sollen ansteigen auf 4,5 Milliarden Euro. Das geht also eher in die Richtung dessen, was benötigt wird. Das sind also 1,5 Milliarden zusätzlich und die werden finanziert durch zusätzliche Einnahmen aus der Autobahnmaut, um das also eine Art Solidarität zwischen den Verkehrsträgern zu haben in Richtung Schiene. Das Schienennetz ist einzigartig und das werden wir machen. Was jetzt den Schienengüterverkehr angeht, auch das ist ein Ziel, dass wir, wo wir uns mit großer Bewunderung anschauen, was Deutschland macht. Wir hinken dort hinterher. Auch in Deutschland gibt es Beschränkungen für den Straßenverkehr, eine Ökobesteuerung. Das heißt, man merkt auch die Auswirkungen solcher Initiativen, die ich damals, als ich Berichterstatter war für dieses Thema, ich habe ermöglicht, dass man im Grenzgebiet die Möglichkeit hat, solche Initiativen umzusetzen, um die Auswirkungen abfedern zu können. und auch mit anderen Ländern, zum Beispiel mit Spanien. Dort sind die Autobahnen kostenlos. Das hilft uns natürlich nicht, weil es gibt den Transitverkehr auf dem gesamten europäischen Kontinent. So, noch abschließend vielleicht zu diesem Thema. Wir haben koordinierte Ansätze, Deutschland und Frankreich zusammen und auch im Rahmen der Europäischen Union. Gemeinsame Ansätze bei den TEN-V, bei den Güterverkehrskorridoren. Vor kurzem war ich mit dem deutschen und dem polnischen Minister im Rahmen des Weimarer Dreiecks. Also diesen beiden anderen Kollegen haben wir verabredet, gemeinsam an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Diese Zusammenarbeit, es gibt sie, sie besteht. Und auch in unseren eigenen Ländern müssen wir natürlich schauen, welche Entscheidungen müssen wir treffen, um die richtigen Entscheidungen dort zu treffen, wo sie notwendig sind für die Sicherheit und für die Qualität des Dienstleistungsangebots. Danke.
Wir haben kaum noch Zeit, aber vielleicht noch Herr Minister Schnieder.
Also ich kann mich den Worten meines Kollegen
anschließen. Ich möchte auf den letzten Punkt, den hätte ich nämlich auch gesagt, noch mal eingehen. Wir waren beide in Warschau mit dem polnischen Kollegen zusammen, der diese Verbindung Paris-Berlin ebenfalls als attraktiv empfindet. Und wir haben uns nicht nur vereinbart, dass wir die Verbindung versuchen auszubauen und zu verbessern, sondern sie auch zu erweitern nach Warschau. Und da sieht man, dass wir auf EU-Ebene hier sehr intensiv an dieser grenzüberschreitenden Mobilität arbeiten. Und wir sind in Deutschland und Frankreich sicherlich mit bei denen, die das sehr stark vorantreiben.
Alors, chers collègues, Sabine Thillet, Vincent Thibault, notre ministre Tabarot doit partir.
Vincent Thibault, unser Minister muss leider jetzt los. Könnten Sie wirklich sich ganz kurz fassen? 10, 20 Sekunden nacheinander. Beide gleich, dass wir dann die Antworten auch bündeln können.
Mais vraiment, très vite.
Ich habe einen Zug, liebe Sabine, um nach Brüssel zu fahren. Selbst wenn ich mit dem Präsidenten der SNCF fahre, sollten wir dann nicht zu spät sein. Der Zug wird trotzdem ohne uns fahren. Ja, ich wollte nur kurz etwas fragen zur militärischen Mobilität. Das wurde ja angesprochen. Es gibt dieses Maßnahmenpaket, das die Europäische Kommission vorgeschlagen hat. Und im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen muss das auch berücksichtigt werden in 5 Milliarden Euro, 17,5 Milliarden Euro. Die Frage stellt sich jetzt, ob das nicht zu wenig ist. Was denken Sie dazu? Vielen Dank, Vincent Thibault. Vielleicht gleich noch für ein paar Sekunden. Ja, ganz kurz nur, es wurde ja auch schon viel gesagt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, meine Herren Minister. Aufgrund der schlechten Tonqualität kann keine vollständige Verdolmetschung gewährleistet werden. Die Frage bezieht sich auf Wasserstoff. Welche gemeinsamen Visionen haben Sie hierfür? Ich werde vielleicht zuerst antworten und am Ende kann mein Kollege natürlich auch noch ergänzen, liebe Sabine, zur Frage der Finanzierung. Wenn wir auf 4,5 Milliarden kommen, dann wäre das schon gut, aber es ist natürlich nie genug, denn wir haben diesen Rückstau. Wir müssen modernisieren. Es gibt Regionen, die Projekte umsetzen wollen, die Strecken aufleben lassen wollen. Aber wenn wir bei der Finanzierung etwa eine gewisse Steigerung erreichen, dann ist das schon sinnvoll. Natürlich müssen wir trotzdem auch in die Umsetzung kommen. Auf deutscher Seite wurden ja auch große Erneuerungsmaßnahmen aufgelegt, um das Netz zu sanieren. Die Frage ist, wann man das macht. Man kann es nachts machen, man kann Linien sperren für Monate, was natürlich auch wiederum große Auswirkungen hat. Das Wichtige wäre, dass wir von 3 Milliarden auf 4,5 Milliarden kommen beim Budget und ich werde dann vielleicht nicht mehr in der Verantwortung sein, aber dann kann ich sagen, das habe ich erreicht. Also das wäre ein Ziel für mich, von 3 auf 4,5 Milliarden zu kommen. Dann wurde jetzt gerade das Thema Wasserstoff angesprochen, denn das funktioniert zum Teil anderswo besser. Bei uns gibt es Regionen, die schon hier Experimente durchgeführt haben und erste Testläufe, beispielsweise auch werden Batteriezüge, also es gibt nicht nur Wasserstoffzüge, die getestet werden, sondern auch batteriebetriebene Züge. Ich kann jetzt nicht so viel sagen zum Thema Wasserstoff, aber vielleicht kann mein deutscher Kollege noch etwas dazu sagen, denn ich muss jetzt wirklich leider los, um meinen Zug nicht zu verpassen. Ich hoffe, dass er pünktlich kommt, da die französischen Züge natürlich immer sehr pünktlich sind. Vielen Dank in jedem Fall für die Einladung, für den Austausch und ich hoffe, dass wir das noch einmal wiederholen können. Vielen Dank, Herr Minister, und gute Reise. Herr Minister Schnieder, vielleicht möchten Sie noch zum Thema, zu diesen beiden Themen ergänzen, zum einen Sabine Thillier und Vincent Thibault.
Zur Frage der militärischen Mobilität und ob CEF 3 mit etwa 5 Milliarden dort ausreichend finanziert wäre. Es kann immer mehr sein, vor allem, weil wir das ja nicht alleine unter militärischen Gesichtspunkten sehen, sondern es in der Regel ja Dual-Use-Geschichten sind. Die spielen auf die Mobilität insgesamt ein. Es wird vor allem darauf ankommen, dass wir das klug miteinander verbinden, was an Bedarfen da ist und was wir vor allem für militärische Mobilität in erster Linie benötigen. Das betrifft eben die, vor allem die großen Korridore, die da sind. Und das müssen wir entsprechend dann ausloten. Entscheidend wird am Ende sein, wie groß der gesamte Rahmen in CEF 3 sein wird. Und dann wird man prioritär abstufen müssen. Deshalb ist das schwierig abzusehen heute, wo man da landet und was sinnvoll ist für diesen Bereich. Was Wasserstoff angeht, gibt es meines Wissens Regionalkooperationen. Das läuft über die Bundesländer. Auf Bundesebene und mit Frankreich haben wir meines Wissens kein direktes Wasserstoffprojekt. Aber das kann ich jetzt mit Bestimmtheit nicht sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Minister. Und wir sind damit am Ende der Fraktionsreihe und am Ende der Anhörung. Ich darf, sehr geehrter Minister Schnieder, Ihnen und in Abwesenheit Herrn Minister Tabarot sehr herzlich danken, dass Sie für diese Anhörung heute Vormittag zur Verfügung gestanden sind, die Fragen der Kolleginnen und Kollegen beantwortet haben und gleichzeitig, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen sehr herzlich danken für die Teilnahme an der Anhörung heute Morgen. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass gerade auch die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung ein großes Interesse hat an den grenzüberschreitenden Verkehren, an der grenzüberschreitenden Infrastruktur. Und es wird sicherlich auch ein Thema sein, was die Arbeit der Versammlung weiter begleitet wird und wo diese Anhörung heute Vormittag, glaube ich, ja eine gute Grundlage, ein guter weiterer Schritt auf diesem Weg für auch diesen Aspekt der Arbeit der Versammlung gewesen ist. Deswegen nochmals, sehr geehrte Herren Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme an der Anhörung. Liebe Brigitte.
Merci, cher Yannick. Merci, Monsieur
Danke,
le Ministre,
lieber Yannick. Vielen Dank, Herr Minister, für die Antworten, die Sie geliefert haben. Ich möchte mich entschuldigen bei den letzten beiden Kolleginnen, die noch Frage stellen konnten, dass wir das jetzt so schnell abhandeln mussten. Vielen Dank auch an die Verwaltung, an die Dolmetscherinnen und an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen auf Deutsch und auf französischer Seite. Wir freuen uns, dass wir uns am Montag, 22. Juni, für unsere gemeinsame Sitzung hier in Paris zusammenfinden werden, in der Assemblée nationale. Und am Abend werden wir dann auch in gemütlicher Runde noch einmal zusammenkommen können. Yannick, ich gebe dir noch einmal das Wort, um die Sitzung zu schließen.
Ja, dann darf ich unsere Anhörung schließen. Und liebe Brigitte, liebe Kolleginnen und Kollegen in Paris, wir freuen uns sehr darauf, am 22. Juni in Paris wieder zu Gast sein zu dürfen, zur regulären Sitzung. Freuen uns auf das Programm, was ihr vorbereitet habt. Wir haben eine ganze Reihe von Vorlagen, die es dann auch zu beraten gilt. Es wird auch eine politisch intensive Sitzung werden, so wie es für diese Versammlung auch der Fall sein soll. Deswegen schon mal im Voraus ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns alle auf das Wiedersehen am 22. Juni. Ich schließe die Sitzung und wünsche allen einen schönen Tag.